Matthäus 18, 21 und 22. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Amen. Wer wollen wir als Gemeinde sein? Was glauben wir, was Jesus uns einen Auftrag gegeben hat? Wir haben uns mit dieser Frage ja über einen längeren Zeitraum beschäftigt und tun das weiter. Und in dieser Beschäftigung haben wir unseren Auftrag formuliert, so wie wir ihn ja gehört haben, erkannt haben. Wir sind eine Kirche, in der vielfältige Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren, in versöhnten Beziehungen wachsen und zu Hoffnungsträgern für Marburg und darüber hinaus werden. Habt ihr schon mal gehört, wenn ihr schon ein paar Mal hier wart? Das war Ergebnis aus unserem Visionsprozess. Wir haben vorne an dieser Infosäule auch ein Handout, so ein A4-Blatt. Da ist das auch nochmal ausführlicher, auch mit den Werten, die wir formuliert haben. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt diesen einzelnen Punkten, die Gott uns da ans Herz gelegt hat, auch weiter nachgehen. Wir haben im letzten Frühjahr viel darüber gesprochen, wie wir Hoffnungsträger sein können. Haben von unseren Hoffnungsfreunden gesprochen, also die Menschen in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, die Jesus uns aufs Herz legt. Haben überlegt, wie können wir Kontakt aufbauen, wie können wir auch das teilen, was Jesus uns an Hoffnung geschenkt hat. Da gehen wir auch weiter. Wir wollen auch wieder neue Hoffnungsgruppen thematisieren oder Zellgruppen, wollen da ein neues Training starten. Wenn du Interesse hast, sprich mich gern an. Wir haben im Herbst, jetzt gerade im vergangenen Herbst, uns stark mit diesem Thema Gottes Gegenwart beschäftigt, haben da uns bewusst Zeit genommen, diesen Raum zu öffnen, zu sagen, ja, wir wollen dir begegnen. Wir wollen nicht nur über dich reden, sondern wir wollen in deiner Gegenwart sein. Und da werden wir weitergehen in dieser Spur. Das ist das, was uns ganz stark auch im Gottesdienst beschäftigt, wo so ein Raum sein kann. Wir haben bisher noch nicht so viel über den Mittelteil unseres Auftrags gesprochen. Dieses Stichwort, in versöhnten Beziehungen wachsen. Und das kann auch ein bisschen anspruchsvoller sein vielleicht. So in Gottes Gegenwart eintauchen, ist einfach schön. Okay, Versöhnung, das kann stachelig werden. Das kann auch was kosten. Wir wollen in versöhnten Beziehungen wachsen. Und wir haben in der Leitung gesagt, ja, wir wollen in dieser Passionszeit, die jetzt anfängt, uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen, an den nächsten Sonntagen da thematisch reingehen, wollen auch weiter fragen, was zeigt uns Gott dann darüber hinaus, vielleicht an Schritten auch oder an Formen für uns als Gemeinde, wie wir da auch am Ball bleiben. Das ist ja nicht ein Thema, wo man einmal eine Predigt hört, ein Gebet spricht und dann ist das alles abgehakt, sondern das soll Teil unserer Gemeinde-DNA sein. Wir wollen da heute einsteigen und es ist wirklich nur ein Einstieg mit diesem kurzen Wort aus dem Matthäusevangelium. Wir sind in der Passionszeit, da geht es ja darum. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat es sich etwas kosten lassen. Er hatte sich alles kosten lassen, um uns mit Gott zu versöhnen und um uns miteinander zu versöhnen. Deshalb die Einladung, dass wir gemeinsam zum Kreuz kommen in den nächsten Wochen, dass wir sein Wort hören, dass wir sein Geschenk annehmen, dass wir auch die Schritte gehen, die er uns zeigt. Und heute, also hier, Petrus kommt zu Jesus. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Und Jesus spricht, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Petrus kriegt ja manchmal ein bisschen schlechte Presse, aber er hat verstanden, Vergebung ist zentral. Und ich glaube, er findet das auch schon ganz schön großzügig, schon ganz schön hoch gepokert, wie er hier reingeht. Also nicht 7-mal vergeben, wo einer keine Ahnung, nicht die Zahnpasta zugedreht hat oder so, sondern wenn du wirklich verletzt worden bist von jemandem, dann dem 7-mal zu vergeben, das ist schon nach dem 2., 3. Mal denkst du, okay, jetzt langsam reicht's mir. Also, da ist das ein ganz schön steiler Einstieg von Petrus. Und Jesus schockt ihn mal wieder. Und uns wahrscheinlich nicht, weil wir das alle schon so lange kennen, dieses Wort. Aber wenn du darüber nachdenkst, hat 70 mal 7 mal. Manche Übersetzungen haben auch 77 mal. Ist egal. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass du beim 490. Mal sagst, so jetzt reicht's aber endgültig. Sondern Jesus macht sozusagen, sagt, wir zählen hier nicht. Er durchbricht diesen Rahmen, den Petrus versucht, da zu verstehen. Nicht die Frage, wie weit muss ich denn gehen, sondern dann ist die Frage, wie weit geht Gott denn mit mir in seiner Gnade? Also es geht um Vergebung. Und das Erste, was wir sagen können, ist, Vergebung tut gut. Ich glaube das, Vergebung tut gut. Es führt uns in die Freiheit. Ich tue mir selbst etwas Gutes, wenn ich vergebe. Oder? Also es gibt für alles eine amerikanische Studie, also auch hier. In einer amerikanischen Untersuchung erwies es sich, dass Menschen mit einer versöhnlichen Natur bei der Erinnerung an besonders ärgerliche Ereignisse der Vergangenheit nur kurz einen erhöhten Blutdruck entwickelten und sich schnell beruhigten. Bei den Unversöhnlichen stieg der Wert höher und hielt länger an. Nachsichtige nahmen im Schnitt auch weniger Medikamente ein und trinken weniger Alkohol. Also offensichtlich gesund, ist auch nicht überraschend. Also unsere Sprache ist ja verräterisch. Ja, manchmal sagen Menschen, ja, da bin ich aber nachtragend. Und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis vielleicht für die meisten, aber wenn du nachtragend bist, dann bist natürlich du derjenige, der trägt. Dann ist es dein Paket. Ja, der andere weiß möglicherweise. Manchmal sind Leute nachtragend gegenüber einer Person, die weiß gar nicht, dass irgendwas war. Ja, aber du schleppst dich ab. Vergebung ist gesund. Und ganz oft auch gar nicht so teuer, wenn es einfach so diese üblichen Missverständnisse sind. Da rempelt einer dich aus Versehen an. Ja, ein bisschen tolpatschig, aber okay. Der hat es auch nicht so gemeint. Da ist das, finde ich das ziemlich leicht, zu sagen, ja, auch mir sind schon ganz andere Sachen passiert. Aber was ist, wenn er es doch so gemeint hat? Wenn dich einer mit voller Wucht verletzt, dann versagen solche Wellness-Tipps. Ja, und dann ist dieses, ja, es ist auch ganz gut für dich aus einer Zeitschrift, hilft dir dann nicht weiter. Wenn ein Leben verpfuscht wird durch einen ärztlichen Kunstfehler, wo ein zynischer Lehrer ein Selbstwertgefühl zerstört hat. Wo ein betrunkener Autofahrer ein Kind tötet. Da ist es dann plötzlich nicht mehr so billig, von Vergebung zu reden. Da geht es um reale Schuld, da geht es nicht um sorry. Versteht ihr? Und wir haben so verschiedene Strategien, mit Schuld umzugehen, sie irgendwie ungeschehen zu machen. Ja, es gibt diese ganze Gattung der Non-Pology, kennt ihr das? Also eine Entschuldigung, die eigentlich keine ist. So, wenn ich dich verletzt haben sollte, dann täte es mir leid. So, was soll man damit machen? Oder so Politiker, die dann sagen, ja, ich nehme diese Aussage zurück, sie repräsentiert nicht, wer ich bin. So, okay. Du hast es gerade gesagt, ne? Es kam aus dir raus. Oder so, ja, ich war halt betrunken, es war halt aus Versehen. Das trägt nicht. Und wir können darauf bestehen, dass Schuld geahndet wird und wir brauchen Gerechtigkeit. Ja, vor Gericht. Mancher versucht das dann selber in die Hand zu nehmen. Aber selbst eine gerechte Strafe macht die Dinge nicht ungeschehen. Also da kommt Ordnung, aber da kommt noch nicht Heilung. Also, wir brauchen mehr als Strafe, Wir müssen Schuld wirklich loswerden können. Und da hinein kommt das zweite: Vergebung ist Gottes Werk. Wie sieht Gott auf diese Vergehen? Wie sieht Gott auf die Schuld? Ihr könnt mir das theologisch richtig sagen, die meisten. Aber was für ein Bild hast du darunter von Gott, was dich antreibt? Bei manchem ist doch immer noch dieses Bild von Gott, der eigentlich nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, damit er zuschlagen kann. Und bei anderen hat man das Gefühl, ja, Gott ist ganz nett, aber der kümmert sich nicht so richtig. Irgendwie kriegt er auch nicht so mehr so viel mit. Und er zieht uns bestimmt nicht zur Verantwortung, sonst wird es doch hier anders aussehen. Aber das Bild, was die Bibel uns gibt, ist ein anderes. Gott ist gerecht. Gott duldet keine Ungerechtigkeit. Sein Zorn entbrennt über die alle Bosheit auf der Erde, sagt die Bibel immer wieder, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da ist Zorn über die Sünde und da ist gleichzeitig glühende Liebe. Martin Luther hat formuliert, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Aber auch diese Glut, da merkt man, das ist ernst, das ist nicht einfach nur nett wohltemperiert. Ja? Und er sieht auf unsere Schuld. Er nimmt sie ernst. Er sagt nicht, naja, bist halt auch nur ein Mensch. Sondern er nimmt deine Schuld ernst. Und übrigens auch die Schuld, die andere dir angetan haben. Er verurteilt sie. Also Gottes Gnade zeigt sich nicht darin, dass er sagt, war ja nicht so schlimm, kann jedem passieren, du hattest halt eine schwere Kindheit. Sondern er sagt, was du getan hast, war schlimm. Ist schlimm. Du hast mich verletzt, du hast andere Menschen verletzt. Aber dann bleibt er da nicht stehen. Er trägt die Schuld. Er trägt sie selbst. Gottes Urteil ist eindeutig. Unsere Schuld hat die Strafe verdient. Sie trennt uns von ihm. Und er trägt sie. Hier brauchen wir eine klare Theologie von der Dreieinigkeit. Gott nimmt sich nicht irgendeinen Menschen und sagt, jetzt trägst du das mal, sondern in seinem Sohn Jesus Christus kommt er selbst. Gott selbst nimmt diese Schuld auf sich. Also er sucht sich nicht irgendeinen anderen, sondern er sagt, okay, hier bin ich. Ich trage sozusagen mein eigenes Urteil für deine Schuld. Er selbst erleidet diese Trennung. Jesus betet mal, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Als er am Kreuz ausruft, warum hast du mich verlassen? Da kommt keine Antwort. Er erduldet diese Trennung von Gott, die eigentlich unsere ist, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Er nimmt es auf sich. Er nimmt alles auf sich. Und deswegen das Dritte, er vergibt, weil er den Preis bezahlt hat. Er wischt es nicht einfach weg, sondern er vergibt gerne. Das ist im 1. Johannesbrief 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass unsere Identität nicht mehr ist, dass wir Sünder sind, sondern wir sind Heilige in Christus. Aber das heißt nicht, dass wir nicht schuldig werden, dass wir nicht sündigen, dass wir nicht verletzen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist gnädig, Aber er ist nicht an und für sich gnädig. Also er verteilt seine Gnade nicht mit der Gießkanne. So kennt ihr das bei Bruce Almighty, wenn er auf die Gebete Gott, dieser Bruce dann sagt, so auf alles mit Ja antworten gleichzeitig, zack. So funktioniert das nicht, sondern er schenkt uns seine Gnade, wo wir uns zu unserer Schuld bekennen, wo wir sie bereuen, wo wir ihn um Vergebung bitten, wo wir umkehren, bitte wenden, ja, auf einen neuen Weg gehen mit ihm. Und zu einer echten Buße, Umkehr gehört auch zu gucken, okay, wo muss ich auch was wieder gut machen? Ja, wenn ich was gestohlen habe, kann ich nicht einfach sagen, Gott, vergib mir, schönes Auto habe ich da, sondern dann muss ich das zurückgeben. Er vergibt. Was für ein Geschenk ist das? Ich freue mich, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, was ihr schon lange wisst, aber lass es in dein Herz eindringen. Was für ein Geschenk. Er spricht dich frei. Nichts steht mehr zwischen ihm und dir. Du musst die Last deines Versagens, die Last deiner Vergangenheit nicht mehr tragen. Ja, die Ketten sind zerbrochen, haben wir eben gehört. Das gilt für dich und es gilt für jeden, der zu Jesus kommt. Er sieht dich an, als wäre es nie geschehen. Und das ist so eins der Geheimnisse Gottes. Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. An ihre Sünden, Hebräer 10, Vers 17, an ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Gott, der allwissende Gott, ist nicht vergesslich, aber er entscheidet sich, nicht mehr auf deine Sünde zu sehen. Ich will nicht mehr daran denken. Ich sehe dich nicht mehr unter diesem dunklen Schleier. Ah ja, das ist der. Ja, ja, ich weiß noch. Ich habe den Schleier weggenommen und ich sehe dich als mein geliebtes Kind. Ich sehe dich als rein und heilig in Christus. Und wenn ich jetzt Vergebung empfange, dann hat das Folgen. Das eine, ich bin frei, andere Menschen um Vergebung zu bitten. Also das heiligste und das reinste Wesen des Universums hat mir schon seine Vergebung zugesagt. Und seltsamerweise scheuen wir uns dann doch noch oft, uns dann die Blöße zu geben, uns zu demütigen vor einem anderen Menschen. Zu sagen, entschuldige, bitte. Das war falsch, vergib mir. Aber wir sind frei dazu. Ich muss nicht mehr für meine Ehre oder meine Stellung kämpfen oder meinen guten Ruf wahren, wenn Jesus für mich gestorben ist. Das Todesurteil war schon ausgesprochen und er hat es auf sich genommen. Da kann ich andere um Vergebung bitten. Und das Zweite, ich kann mir auch selbst vergeben. Einige müssen das vielleicht hören. Mancher sagt, das und das verzeih ich mir nie. Und ich will das ganz offen sagen, das klingt ja sehr selbstkritisch und sehr demütig, aber eigentlich ist das eine Ausdrucksform von Stolz, wenn du sagst, das vergebe ich mir nie. Denn letztlich sagst du, du stellst dich über Gott. Also hör mir zu. Du sagst dann, ja, kann ja sein, dass Gott mir das vergibt. Aber wenn Gott zufrieden ist, okay, aber mir reicht das nicht. Meine Maßstäbe sind höher als die Maßstäbe Gottes. Und spätestens an dem Punkt merkst du vielleicht, was du da sagst. Ich lade dich ein, wenn du merkst, ja, das ist ein Thema für dich. Lade dich ein, neu zum Kreuz zu gehen. Und anzuschauen und zu bedenken, was Jesus für dich getan hat. Die Gnade aus seiner Hand zu nehmen und dann ist das Gnade genug, auch dass du dir selbst vergeben kannst. Und ich bete, dass du in der Tiefe erfasst und dass du von Herzen das glauben kannst, was Jesus für dich getan hat. Dann kannst du dich selbst auch loslassen. Er vergibt. Vergebung ist Gottes Werk. Und dann sind auch wir dran. Das beten wir im Vaterunser jede Woche. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also er schenkt uns Vergebung und er ruft uns auf zu vergeben. Lies mal Kolosser 3, Vers 13. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nicht, also die Welt sagt, wie du mir, so ich dir. Das Evangelium sagt, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir vergeben hat, so will ich dir vergeben. Und wie kann ich das? Also es tut gut, es ist gut, aber wie kann ich das? Gerade wenn es um wirklich tiefe Schuld geht. Ich kann es nur, wenn ich vom Kreuz herkomme. Also, hier in Matthäus 18, wo ich eingestiegen bin, erzählt Jesus dann diese Geschichte von den zwei Schuldnern. Könnt ihr, gehe ich jetzt nicht rein, aber lest sie nochmal nach. Der, der weiß, wie viel ihm vergeben ist, der wird großzügig. Der das nicht im Blick hat, der wird kleinlich. Es gibt so, kennt ihr das so, ich bin auch gegen mich selber hart und dann bin ich auch gegen andere hart. Das wird sehr schwer. Wenn ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, dann werde ich frei, diese Gnade weiterzuschenken. Nicht, weil der andere es verdient hätte oder weil ich jetzt so besser bin, so viel besser bin oder weil es sich so gut anfühlt, sondern weil mir vergeben worden ist. Ich bin beschenkt worden. Und das andere, was wichtig ist, wenn ich vergeben will, ich weiß um Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist nicht aufgehoben. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber, haben wir schon gesagt. Ich vertraue ihm, dass er Gerechtigkeit schafft. Römer 12 ist ein, kann man sich lange drin aufhalten, ein großartiges Kapitel. Römer 12, Vers 19. Nee. 1. Korinther 12 steht was anderes. Auch gut. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Nicht, sondern breitet den Mantel der Liebe drüber, sondern rächt euch nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Also nicht einfach ignorieren, sondern Gott, kümmer du dich darum. Gott, schaffe du Gerechtigkeit. Ich gebe diese Person in deine Hände. Er wird die Schuldigen überführen, in dieser Welt oder in der nächsten. Indem sie selbst ihre Schuld tragen, das wird schrecklich, oder indem Jesus ihnen die Schuld abnimmt, das wird herrlich. Aber er stellt Gerechtigkeit her. Ja, und so groß ist Gottes Gnade, dass sie für Opfer und für Täter reicht. Für Verfolgte und für Verfolger. Siehe Paulus. Ich kann vergeben. Was noch wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was Vergebung nicht ist. Also es geht nicht um Bagatellisierung von Schuld oder sagen, ja, war ja auch eigentlich ganz gut oder irgendwie sowas. Gute Miene zum bösen Spiel. Wenn ich vergebe, sage ich auch nicht, es soll keine Konsequenzen haben. Also ich erinnere mich, es gab vor Jahren die Geschichte von einem 10-jährigen Jungen, der entführt wurde, missbraucht, ermordet, christliche Familie, Mirko, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und die Eltern waren später, sie waren im Fernsehen, in Talkshows und haben gesagt, ja, wir haben dem Mörder vergeben. Und ja, es ist gut, dass er ins Gefängnis geht. Also Vergebung heißt nicht Freispruch vor dem irdischen Gericht und der Mensch wird wieder auf die Menschheit losgelassen. Es gibt das auch bei Vergebung, dass manchmal Leute sagen, und ich zeige dich auch nicht an und so. Das ist dann eine Entscheidung, wo Gott dich führt. Aber das heißt nicht automatisch, du sagst, nee, soll keine Konsequenzen haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Man kann Vergebung empfangen und muss trotzdem auch noch Konsequenzen tragen. Wiedergutmachung leisten. Vergebung heißt auch nicht verdrängen. Ich nehme meinen Schmerz wahr, ich nehme ihn ernst. Aber er darf nicht das letzte Wort haben. Er darf mich nicht beherrschen. Und das ist dann noch ein Schritt, der dazukommt. Ich gebe Gott nicht nur mein Anrecht auf Strafe oder Rache oder Zorn, ich gebe Gott auch meinen Schmerz. Du darfst ihm vertrauen. Ja, der Psalmbeter sagt, alle meine Tränen hast du gesammelt in ein Gefäß. Er sieht dich in dieser Situation. Und bei ihm kannst du dich bergen. Du musst buchstäblich nicht mehr wüten. Du kannst dich bei ihm bergen. Und er nimmt diese Schmerzen sehr ernst. Er kennt diese Wut. Er nimmt sie ernst. Und er sagt, gib mir das, mein Kind. Ich mach dich frei. Ich bring Heilung in dein Herz. Wie gehen wir mit Vergebung um? In welcher Haltung kann ich vergeben? Was hat das auch mit Versöhnung zu tun? Das wird unser Thema sein in den nächsten Wochen. Das ist jetzt der Einstieg. Ein paar Gedanken zum Schluss. Vergebung, glaube ich, ist eine bewusste Entscheidung, ein Schritt, den du gehst. Das wird selten so sein, dass du dich danach fühlst, zu vergeben. Wir wollen, unsere natürliche Tendenz ist, dass wir unseren Groll, unseren Schmerz festhalten. Vergebung ist auch nichts übrigens, was andere von dir einfordern können. Jetzt bist doch Christ, jetzt musst du mal vergeben. Aber Gott lädt dich ein, diesen bewussten Schritt in die Freiheit zu wagen. Den anderen in diesem Sinn freizugeben, in Gottes Hände zu geben. Und das hat dann auch Auswirkungen auf deine Gefühle. So wie wir manchmal sagen, ne, fang an, haben wir gerade drüber gesprochen, wenn Leute, jetzt vielleicht auch auf einfacheren Ebene, aber die gehen mir auf den Geist. Ich fange an, für Menschen zu beten, ich fange an, Menschen zu segnen, ich fange an, für Menschen zu danken. Es verändert meine Sicht auf diese Menschen. Ich spreche Vergebung aus. Das verändert auch meine Haltung. Wenn wir losgelassen haben, kann unser Herz weiter heilen. Wichtig, Vergebung ist was anderes als Versöhnung. Vergeben kann ich jemandem, ohne dass der das weiß. Ich hatte am Anfang das Beispiel, wo du jemandem nachträgst und der hat es gar nicht mitgekriegt, dass er dich verletzt hat. Es ist auch nicht immer klug, dem das dann zu sagen, noch nachträglich. Übrigens, ich habe dir jetzt vergeben, was du damals vor 12 Jahren mir angetan hast, wo ich die letzten 12 Jahre darüber nachgedacht habe. Manchmal kann es nötig sein, aber oft auch nicht. Da will Gott uns Weisheit schenken. Ich kann auch jemandem vergeben, ohne dass der seine Schuld einsieht und bereut. Vielleicht gehst du zu jemandem und sagst, ich habe dir das vergeben und der verspottet dich oder sagt, was willst du überhaupt? Er steht weiter in der Verantwortung vor Gott. Aber ich gebe meine Last ab und trage es nicht mehr nach. Versöhnung setzt eine Bereitschaft auf beiden Seiten voraus. Das ist ein Weg, den wir nur gemeinsam gehen können. Ich kann mich nicht einseitig versöhnen. Das können wir nur miteinander machen. Da braucht es die Bereitschaft, auf beiden Seiten sich zu öffnen, die Fäuste zu öffnen, aufeinander zuzugehen. Und das ist nicht eine Sache, die du einmal machst, punktuell. So, wir haben uns gerade getroffen, wir versöhnen uns jetzt, zack, fertig. sondern das ist oft ein längerer Weg. Und im besten Fall kann verlorenes Vertrauen über die Zeit neu aufgebaut werden. Ja, das Vertrauen ist, wenn du vergibst, nicht automatisch wieder da. Zu sagen, ich vergebe, aber ich weiß immer noch, dass ich mich hüten muss vor diesen Menschen. Es wäre naiv, das nicht zu tun. Aber Beziehungen können auch, nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen heilen. Ob die Versöhnung gelingt, liegt nicht allein an mir. Ich liebe das in Römer 12, hatten wir gerade schon Vers 19, Vers 18, sehr realistisch, ist es möglich, soweit an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ja, da ist schon mitgedacht, okay, da gehören zwei dazu. Wie ist das mit dem Vergessen? Wir haben gesagt, Gott denkt nicht mehr an unsere Sünde. Manche Leute sagen, vergeben tue ich dir das, aber vergessen werde ich dir das nie. Der Theologe Miroslav Wolf sagt dazu, wenn ich so unterwegs bin, überreiche ich das Geschenk der Vergebung eingewickelt in das schwarze Papier der Warnung, ja, der Drohung. Zweitens markiert der Satz den Schuldigen unauslöschlich als Übeltäter. Einmal Täter, immer Täter. Ich glaube, Gott will uns nicht dahin führen, dass die Erinnerung total ausgelöscht ist. Aber die Vergangenheit soll nicht mehr unsere Gegenwart beherrschen. Und das ist umso mehr möglich, wie es zu einer echten Versöhnung kommt und auch zu Veränderungen bei meinem Gegenüber. Also, wenn er weiter eine Gefahr darstellt, dann wäre es sehr unklug zu vergessen. Wie ist das, als Saulus sich bekehrt, der später dann als Paulus unterwegs ist, sagt Jesus zu dem Ananias, einem Christen in Damaskus, geh zu dem hin, bete für ihn und so weiter. Und der weiß, okay, den kenne ich. Das ist ein Täter, der ist gefährlich. Er sagt das zu Jesus und Jesus sagt, ja, ich weiß, geh zu ihm. Also, da ist die Erinnerung sehr frisch an die Gefahr, die von Saulus bis gerade eben ausgegangen ist. Das ist ein Warnsignal. Später ist diese Erinnerung auch immer noch da. Paulus spricht dann darüber in seinen Briefen. Aber dann ist es wirklich ein Rückblick und ein Zeugnis von Gottes Gnade. So einer bin ich gewesen. Und was hat Gott aus mir gemacht? Versteht ihr, das ist ein Weg. Der muss aber wachsen. Da muss auch Vertrauen wachsen. Das ist das, was ich gewesen bin, aber es definiert mich heute nicht mehr, sagt Paulus. Ich möchte mit euch zum Schluss Propheten Micha lesen. Micha 7. Vers 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und das ist auch ein alter Spruch, aber es stimmt, er stellt ein Schild daneben, Angeln verboten. Du merkst jetzt gerade selbst, vielleicht gibt es was, was du trägst, vielleicht gibt es was, wo du noch an Groll festhältst, wo du Vergebung brauchst oder wo Gott dir ans Herz legst, Vergebung auszusprechen. Jesus lädt dich ein, damit zu ihm ans Kreuz zu kommen. Lass uns einen Moment still sein, wir gehen dann gleich in ein Lied. Ja, vielleicht möchtest du jetzt was Jesus hinlegen. Und auch im Abendmahl kannst du neu Vergebung empfangen und auch Vergebung aussprechen. Ich danke dir für deine unfassbare Gnade, die es uns möglich macht, Vergebung zu empfangen und auch Vergebung weiterzugeben. Leite du uns in deiner Gnade, Herr. Du siehst, was wir jetzt dir in der Stille ausgesprochen haben. Danke, dass du Vergebung jetzt zusprichst. Wo wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass du das auch annimmst, wo wir Vergebung aussprechen, Menschen freigeben. Und danke, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, da wo uns geschadet wurde. Und du siehst, wo jetzt gerade, wo das an wunde Punkte rührt, wo der Schmerz jetzt irgendwo angerührt ist, da komm du hinein mit deinem Balsam. Danke, dass bei dir heilmachende Gnade ist. Halleluja. Wir lieben dich, wir ehren dich. Amen.